Ja, heute bin ich mal wieder da. Oh, was ist das? Muss ich runter machen? Okay. Ich möchte zu Beginn der Predigt mit uns beten. Ja, Jesus Christus, du gibst uns wirklich viele Gründe, dich zu loben und dir zu danken. Und so bitte ich dich, dass du uns auch heute hilfst, durch die Predigt unsere Herzen und Augen auf dich auszurichten, um uns diese Gründe vor Augen zu führen, einen Grund zu finden, weswegen wir dir danken können und aus deiner Kraft und Freude heraus leben zu können. So bitte ich, dass du das Wunder tust, dass aus Menschenwort dein Wort wird. Amen. Liebe Gemeinde, am vorletzten Sonntag habe ich gepredigt über den Hirten, der loszieht, von 100 Schafen eins zu suchen, was eben verloren gegangen ist und dabei die 99 zurücklässt und sagt, dieses eine Schaf ist mir so wichtig, dass ich so lange suche, bis ich es gefunden habe. Und nachdem er es gefunden hat, nimmt das voller Freude auf seine Schulter, trägt es nach Hause und dann folgt wie ein roter Faden durch diesen ganzen Text die Freude. Er sagt, voll Freude nimmt das auf den Rücken, trägt es nach Hause, voll Freude, ruft er seine Nachbarn zusammen und sagt, feiert mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Und dann sagt Jesus und legt das dann aus, so wird Freude im Himmel sein über jeden, der zu mir, zu Gott, dem Vater, zurückfindet. Jesus selber ist dieser Hirte, der sich aufgemacht hat, Menschen, die ihm verloren gegangen sind, zu suchen. Ich hatte darüber gepredigt, dass wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich sucht und du von ihm gefunden wirst, dann ist es eigentlich ganz gut, auch darauf zu antworten. Petrus wird mal gefragt, ja, was sollen wir denn tun, wenn Gott, der Vater, mich gefunden hat? Er sagt, vier Dinge sollst du tun. Du sollst umkehren und dein Leben Gott anvertrauen. Du sollst dich taufen lassen zur Vergebung deiner Sünden, damit du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hast. Das ist so das Paket, was als Antwort darauf gilt, wenn Gott dich wiedergefunden hat. Heute möchte ich mich mit dem Schaf befassen, das wiedergefunden worden ist. Welches Lebensgefühl dieses Schaf hat. Aber ich möchte jetzt nicht in der Landwirtschaft bleiben, sondern möchte ein ganz anderes Gebiet gehen. Und zwar in den Bereich des wunderschönen Zwischenmenschlichen. Ich möchte gehen in den Bereich der Hochzeit. Eheschließung. Bräutigam. Junggesellenabschied, so für manche ist das schon ein bisschen weiter weg, aber es kann ja durchaus sein, dass unter uns jemand ist. Also ich brauche heute, weil das im Predigtext vorkommt, brauche ich einen jungen Mann, der erstens seinen Junggesellenabschied schon hinter sich hat, aber sich noch dran erinnert, zumindest an die meiste Zeit, der aber noch seine Hochzeit vor sich hat. Gibt es irgendeinen Freiwilligen, der das vielleicht diese Kriterien erfüllt, der ganz spontan nach vorne käme und auch über seine Gefühle bereit ist zu reden? Ich sehe da hinten Simon. Komm du doch mal, Simon. Ganz spontan mal zu mir. Simon, bist du bereit für 4 persönliche Fragen? Obwohl, ich sehe hier noch jemanden, der eigentlich, ich weiß ja nicht, ob er seinen Junggesellenabschied hinter hat, bei dir weiß ich es. Haben wir noch ein Mikro für ihn? Das? Ist es an? Mach du mal. Du bist Techniker. Tschüss. Ist off. Ja, ist an.
Ja. So?
Simon, ich muss jetzt mal auf meine Fragen gucken, weil ich so aufgeregt bin. Oh. Mit wem feierst du als Bräutigam deinen Junggesellenabschied in der Regel?
Also in der Regel wird das, würde ich sagen, mit den besten männlichen Freunden zusammengefeiert.
Wunderbar. Der größte Abschied, den man mehr oder weniger feiert, ist ja die Beerdigung. Aber Junggesellenabschied scheint mir einen anderen Charakter haben. Welches Grundgefühl hat sich bei dir mit deinem Junggesellenabschied verbunden, an das du dich erinnern kannst?
Ja, ich glaube, einmal ist es ja ein Abschied, aber Abschied hört sich immer so negativ an. Aber ich würde sagen, es ist ja eher so eine Freude auf das, was danach kommt. Also vielleicht so eine Vorfeier für die Hochzeit oder so.
Habt ihr denn diesen Abschied bei Graubrot und Wasser, Leitungswasser gefeiert? Du kommst aus dem Sauerland. Ich weiß nicht, wie die Bräuche da bei euch sind.
Also, wie du ja weißt, trinke ich ja sehr gerne stilles Wasser.
Ja, ich weiß das. Deshalb frage ich auch vorsichtshalber nach.
Aber ich würde sagen, es ist ja ein besonderer Anlass und da werden ja eher etwas edlere Getränke gereicht und teilweise dann auch vergorene Getränke, ja. Und Fleisch auf jeden Fall.
Sehr schön. Und die letzte Frage, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Du wirst im Mai heiraten. Was ist das Grundgefühl auf die Hochzeit hin? Ich weiß jetzt nicht, ob deine Braut hier ist und ob du das sagen musst, aber jetzt red ruhig, sag ruhig ehrlich. Das Grundgefühl, Hauptgrundgefühl.
Ja, sie ist auf jeden Fall da, ja. Ja, ich glaube, das größte Gefühl, was da aktuell überwiegt, ist Freude darauf, also auf dieses Event, aber auch auf die Zeit, die danach kommt. Also das ist ja sozusagen nur der Startschuss.
Simon, du bist großartig. Genau das habe ich gehofft, dass du das antwortest.
Kein Problem.
Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich auch den Predigttext vorlesen. In der heutigen Predigt geht es wieder um das Grundgefühl der Freude im Zusammenhang mit Eheschließung und vielleicht wählt Jesus auch das, ja, diesen Anfang der Ehe, um das mit Freude zu verbinden. Ich lese es nach Lukas 5, die Verse 27 bis 39. Danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir. Und der ließ alles zurück, stand auf und folgte ihm. Und Levi gab ein großes Gastmahl für Jesus in seinem Haus. Und eine große Schar von Zöllnern und anderen Leuten war da, die mit ihnen bei Tische saßen. Da murrten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten und sagten zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Jesus antwortete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Die aber sagten zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso auch die der Pharisäer. Deine aber essen und trinken. Jesus antwortete ihnen: Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste zum Fasten anhalten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden noch Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er gab ihnen auch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Flicken von einem neuen Mantel ab und setzt ihn auf einen alten Mantel. Sonst ist der neue zerschnitten und zum alten passt das Stück vom neuen nicht. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und läuft aus und die Schläuche sind auch hin. Nein, neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der alten trinkt, will neuen, denn er sagt, der alte ist gut. In der Predigt geht es im Wesentlichen heute um zwei Lebensgefühle. Zum einen das Lebensgefühl dieses Levi, das ich mal mit Lebensgefühl der Freude bezeichnen will, und mit dem anderen Lebensgefühl, das die Pharisäer verbreiten. Das Wort Freude kommt in diesem Predigttext nun überhaupt nicht vor, aber ich glaube, es ist die Grundströmung dieses Textes, dieser Erzählung und auch der Gleichnisse Jesu. Ich hatte bei der letzten Predigt so ein bisschen was zu den Zöllnern gesagt, wo der Levi ja herkommt, und möchte vielleicht noch ein paar Takte für die, die nicht da waren, was sich denn hinter dem Begriff der Zöllner verbirgt. Ich habe ja nach einer Berufsgruppe gesucht, die man heutzutage mit Zöllnern vergleichen könnte, damit man genau weiß, das sind Lumpen. Ich hatte, glaube ich, Immobilienhaie genannt, war das so? Mir ist aber noch eine andere Berufsgruppe eingefallen. Es gibt in unserem Land, in Deutschland, sehr extrem reiche Menschen. Und die kriegen den Hals nicht voll. Die möchten immer gerne noch mehr Geld verdienen. Und das können sie auch, weil sie viel Geld haben. Und die machen sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Dabei geht es darum, mit vielen Aktienpaketen, die schiebt man zwischen seinem Bankberater oder der Bank und sich immer hin und her. Und irgendwann weiß keiner genau, wem gehören die zu dem Zeitpunkt, zu dem es spannend wird. Denn diese Leute, die diese Geschäfte betreiben, tun so, als ob sie für diese Transaktion Steuern bezahlt hätten, haben sie aber nicht. Aber sie lassen sich diese Steuern erstatten vom Staat. Eigentlich nicht schlecht, ne? Man lässt sich Steuern erstatten, die man nie gezahlt hat. Und zwar richtig viel. Die ganzen Geschäfte kann man nur machen, weil man viel Geld hat und weil man genau das machen will. Man will Steuern zurückhaben, die man nie gezahlt hat. Nun klingt ja immer Steuern so, als ob die irgendwo herkommen. Aber Norbert, die bezahlst du, wenn du tanken gehst. Ja, zum Beispiel. Oder auch die Ilona. Oder jeder von uns zahlt diese Steuern, die Leute sich erstatten lassen, die sie nie gezahlt haben. Und das Geld fehlt dann halt in den Schulen, Straßen und wo auch immer. Und das sind Lumpen, die sowas machen, finde ich. So. Und das waren damals die Zöllner. Die haben das im Grunde genommen genauso gemacht. Die konnten Geld drucken. Die pachteten von den Römern eine Zollstation. Die Römer sagten, pass auf, im Jahr will ich von dir 200 Euro haben. Und was ihr sonst macht, ist mir egal, aber ihr werdet von uns geschützt. Wenn das ein bescheidener Zöllner ist, dann kommt er im Jahr mit 250 Euro aus, gibt 200 ab, 50 Behälter. Aber das haben die nicht gemacht, sondern wer so eine Zollstation erwarb, der hatte die Absicht, etwas mehr zu verdienen, als er an die Römer abgeben musste. Und so kann man sich vorstellen, dass diese Zollstation immer ein Ort war von Hass, von Schmuggel, von Drama, von Betrug, Streit. Die Leute kassierten natürlich enorm mehr ab, als sie durften. Das wusste jeder. Und die Zöllner wussten auch, dass sie Lumpen waren. Aber die hatten halt eine schwere Kindheit. So, jetzt weiß ich, daher kommt das. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass Jesus an so einen Ort hingeht und zu diesem Levi, zu diesem Zöllner, von dem alle, die drumherum stehen, wissen, dass es ein Lump ist und dass er betrügt und dass er Geld nimmt, das ihm nicht zusteht, zu ihm, komm, folge mir nach. Und er steht auf und kommt mit. Und wenn wir nochmal zu dem guten Hirten zurückgehen, Jesus hat diesen Mann vermisst in seiner Herde, bei seinen Jüngern und sagt, komm, du, ich brauche dich, ich will dich haben. Und Jesus freut sich, dass dieser Mann aufsteht und mitgeht. Und dieser Levi, was macht der? Der steht sofort auf, folgt Jesus nach. Und er kann sein Glück kaum fassen. Wie gesagt, er weiß, er ist ein Lump. Und Jesus ruft ihn als Schüler in seine Lehre. Mit einem Satz. Und er spürt die tiefe Annahme und Wertschätzung, die Jesus darin ausdrückt. Was macht Levi jetzt? Das gefällt mir. Dir auch, Claudia. Ich sehe das an deinem Gesicht. Der gibt ein großes Festmahl für Jesus. Und jetzt befassen wir uns mal ein bisschen mit dem Groß. Simon, nochmal du. Wie viele Gäste werdet ihr bei eurer Hochzeit haben? Ist die groß oder klein? Also, sagen wir mal 100, das kann ich leicht rechnen, habe ich nämlich hier stehen. Wenn der Levi 100 Leute einlädt, ein 5-gängige Mühlennacht, a 65 Euro. Melanie, du bist schnell im Kopf, das sind wie viel 1000 Euro? 6500. Jeder Erwachsene trinkt meinetwegen eine Flasche Wein. Ich meine, so eine Hochzeit dauert lange. Eine Flasche Wein ist gering gerechnet. A 7,50 Euro. 100 Flaschen Wein sind zusammen mit den 6500, habe ich ausgerechnet, 7250 Euro Minimum. Dafür kriegt man einen koreanischen Kleinwagen. An einem Abend nur für ein Festmahl. Was für ein Lebensgefühl wird diesen Menschen dazu bewogen haben, so ein Festmahl für 7250 Euro zu geben, im Minimum bei 100 Gästen? Na? Freude. Danke. Mann. Also das gibt niemand aus, wenn er trauert. Und ich bin mal in Gedanken auf dieses Fest gegangen, denn der Levi muss ja erklären, warum er das macht. Er sagt, Freunde, der klopft aufs Mikro. Hallo, Freunde, hört mir mal zu. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ihr fragt euch sicher, warum ich dieses Fest feiere. Ich will es euch erzählen. Ich möchte euch Jesus vorstellen, denn der ist der Grund dieses Festes. Er hat mich berufen. Ich darf bei ihm in die Lehre gehen. Er hat mich vom Zoll weggeholt und er hat in meinem Leben etwas Neues bewegt. Ich darf zu seiner Mannschaft dazugehören. Ich habe einen neuen Sinn und ich freue mich darüber und das will ich mit euch feiern. Ich bin ab jetzt ein Jünger Jesu. Und die gute Nachricht ist, ihr könnt das auch werden. Nehmt die Gelegenheit wahr, Jesus ist den ganzen Abend hier noch bei dem Fest und seine Jünger auch. Setzt euch dazu. So, und jetzt genug geredet, das Buffet ist eröffnet. So stelle ich mir das vor. Und wenn ich mir dann noch weiter vorstelle, was Jesus und seine Jünger macht, der wird natürlich nicht da sitzen und Graubrot und Leitungswasser trinken, wie im Sauerland vielleicht. Nur vielleicht. Sondern er wird natürlich auch das Fünf-Gänge-Menü essen und den Wein mittrinken, mindestens eine Flasche pro Person. Also, dieses Essen und Trinken, dieses Gastmahl ist Ausdruck von Freude und erzeugt Freude. Und dafür steht dieser Levi mit seiner Lebenshaltung, die ihm Jesus geschenkt hat, die Lebenshaltung der Freude. Ich wurde von Gott vermisst, jetzt bin ich wiedergefunden und das wird gefeiert. Könnte man sagen, ein schönes Fest, aber dann kommt der Essig oder das Salz. Was ist das Gegenteil von Essen und Trinken? Nicht Essen und Trinken, also Fasten. Und die Leute sind auch da. Fasten ist eine sehr wirksame Möglichkeit, Freude abzuwürgen. Ich möchte nichts zu dem Fasten sagen, dass Leute im Augenblick der aktuellen Passionszeit bitte unterscheidet. Also wie jetzt Tee fastet, Süßes fastet, Alkohol fastet, wunderbar weitermachen. Das hat jetzt mit der Predigt nichts zu tun, sondern ich möchte zurück vor 2000 Jahren in unseren Predigttext rein und das ist jetzt was anderes. Denn das Fasten, was jetzt zum Thema wird durch die Pharisäer, ist auch Ausdruck eines Lebensgefühls. Und zwar das Lebensgefühl der vergessenen Freude. Und es ist ein Ausdruck von Härte, Härte gegen andere und gegen sich selbst. Vielleicht überrascht es, aber im Alten Testament wird Fasten nicht besonders wertgeschätzt oder als erstrebenswerte Übung empfohlen. Es gibt ein einziges Gesetz, das sagt, an dem Tag sollt ihr fasten, das ist der große Versöhnungstag. Dort legt Gott durch den Priester die gesamte Sünde des Volkes eines Jahres auf den sogenannten Sündenbock und der anschließend in die Wüste geschickt wird. Da kommen diese ganzen Bilder her. Und an dem Tag soll Israel fasten aus Trauer über die Sünde. Und ansonsten finden wir nur in den Psalmen, ich quälte mich ab mit Fasten, Psalm 35. Psalm 69, Vers 11, alle, die fasten, wissen das. Ich peinigte meine Seele mit Fasten. Und das andere, wenn man unterzuckert ist, Psalm 109, meine Knie wanken vom Fasten. Das ist alles. Es gibt ein paar Berichte, dass die Israeliten freiwillig fasten, wenn jemand stirbt. Aber nirgendwo steht, Fasten ist eine tolle Sache, mach das, dann kommt dir Gott näher. Warum erfreute sich das Fasten aber bei den Pharisäern einer so großen Beliebtheit? Ich habe ein paar Takte zum Zöllner gesagt, jetzt möchte ich ein paar Takte zu den Pharisäern sagen. Das ist ja ein bisschen sprichwörtlich, aber Pharisäer waren Menschen, zunächst einmal die genervt waren von der laxen, nachlässigen Glaubenshaltung des Volkes Israel. Sie waren enttäuscht, weil ihre Zeitgenossen, die Israeliten, nicht richtig beteten. Sie waren erbost über mangelndes Engagement in Sachen Glauben und Hingabe. Sie empörten sich über den nachlässigen Umgang mit den Geboten, über den Mangel beim Besuch der Gottesdienste, entsetzt über den Mangel der Heiligen Schrift. Das nervt ihn. Und sie kämpften und lebten mit aller Kraft gegen diese Laxheit an, indem sie selber viel beteten, die Heilige Schrift studierten, die Gottesdienste besuchten und Missstände anprangerten. Und sie hielten sich selber auch an die Gebote Gottes und sagten auch, ja, zehnten alles, bis hin zu den Gewürzen. Die Pharisäer waren keine Profis, die wurden da nicht für bezahlt, die machten das freiwillig. Also man könnte sagen, das sind alles Ehrenamtler. Sie waren eine Erneuerungsbewegung im Volk Israel zur Wiederbelebung des Glaubens an den einen Gott, den Gott der Väter. Und das Ganze bündelte sich im Fasten. Sie fasteten 104 Tage in der Woche, das heißt zweimal im Jahr. Yeah. Zweimal in der Woche, 104 Mal im Jahr. Das ist schon eine Menge. Warum machten sie das? Mit irgendwie Hoffnung, dass Gott das sieht und das ihnen aufs Konto gut schreibt. und sie vielleicht mehr Gehör finden. Aber erzeugt sicher keine Freude, aber ein gutes Gefühl. Ja, nämlich, wenn man mal so einen Tag gefastet hat oder auch vielleicht sogar zwei, dann sieht man ja die anderen Menschen mit einem ganz anderen Blick. Ne? Die sind nicht so willensstark wie ich, so diszipliniert, so geradlinig, auch tapfer, bisschen selbstquälerisch. Das heißt, mal abgesehen von allen religiösen Motiven, hilft Fasten auch das eigene Selbstwertgefühl ein bisschen zu pushen, wenn man es geschafft hat. Und man könnte dazu neigen, auf die anderen herabzublicken, die halt ein bisschen schwächer sind, ein bisschen lauer, ja? Weichlich, durchschnittlich und eben auch so ein bisschen rundlich dann. Ne? Tja. Und von daher, glaube ich, drückt sich in diesem Fasten eine Haltung aus, die man so mit Fasten umschreiben kann. Es ist im Grunde genommen Herabblicken auf andere, die nicht so klasse sind wie ich. Fasten ist Ausdruck von persönlicher Stärke, auch wenn es keine Freude macht. Fasten bewirkt aber eben auch, dass ich bei mir selber bleibe. Also diese Haltung, ich bin etwas besser, macht einsam. Stolz auf das Selbsterreichte macht einsam und nimmt eben die Freude. Und ich glaube, Freude und Liebe, das sind Geschwister, die gehören zusammen. Und wo die Freude sich davon macht, durch diese Lebenshaltung des Fastens, geht die Liebe gleich mit. Und so sind die Pharisäer, die eigentlich, man könnte fast sagen, das Gleiche wollten wie Jesus, blind dafür, dass Jesus genau das bringt, was sie eigentlich wollen. Erneuerung des Volkes, Erneuerung Beziehung zu Gott. Das sehen sie nicht, weil sie sich sehen. Und so verpassen sie genau das, was sie sich zutiefst wünschen. Jesus, der Sohn Gottes, steht vor ihnen. Näher kann man gar nicht zu Gott kommen. Und sie kriegen es nicht hin. Und sie ärgern sich über das, was Jesus an Neuem bringt, nämlich dem Zöllner Freude. Das ist für sie kein Wert. Sie verbinden mit Gott, dem Vater, keine Freude. Zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte passiert, sind die Pharisäer noch nicht die erbitterten Todfeinde Jesu, sondern sie sind noch dabei, Jesus für sich zu gewinnen. Und sie sagen, hey, lass doch diese Zöllner Zöllner bleiben und die Sünder Sünder bleiben. Komm mit uns, ergreif unser Lebensstil, faste mit uns, könnte man sagen. Faste mit uns. Iss und trink nicht mit ihnen. Jetzt kommen wir zum Junggesellenabschied. Was antwortet Jesus ihnen auf ihre Kritik und auf ihre Anfrage? Er sagt, könnt ihr die Hochzeitsgäste zum Fasten anhalten, solange der Bräutigam anwesend ist? Fällt auf, hier geht es nicht um die Braut, um den Bräutigam. Das griechische Wort für Hochzeitsgäste heißt hier eigentlich Söhne des Hochzeitssaales. Söhne des Hochzeitssaales. Und so bin ich auf diesen Junggesellen gekommen. Warum steht hier extra die männliche Form und warum ist vom Hochzeitssaal die Rede? Damals waren eben die Freunde des Bräutigams so etwas wie die besten Freunde vom Simon. Die waren wichtig zur Vorbereitung der Hochzeit. Das heißt, Jesus beschreibt hier etwas, was noch nicht die Hochzeit ist, sondern dieser Vorlauf ist, also vergleichbar mit dem Junggesellenabschied, die Söhne des Hochzeitssaales. Und die feiern sozusagen schon auf die Hochzeit hin mit dem Bräutigam. Und da sagt Jesus, den kann man noch nicht verwehren, zu essen und zu trinken. Die freuen sich mit dem Bräutigam auf das, was kommt und die fangen schon an, sich zu freuen. Und das, was der Levi sozusagen feiert, weil Gott ihn gefunden hat, ist Junggesellenabschied und Hochzeit zugleich. Wichtigste und schönste Fest im Leben eines Menschen. Und dort herrscht Freude. Und wenn in dieser Feierrunde nur zwei Leute sitzen, die fasten, das passt einfach nicht. Und deswegen sagt Jesus, neuen Wein kann man nicht in alte Schläuche reinpacken. Das geht nicht. Diese Freude, die da ist, weil ich da bin, weil Menschen gefunden werden, diese Freude passt in euer Fasten, in eure Fastenhaltung nicht hinein. So, was hat das mit uns zu tun? Beim beim Lesen dieses Textes ist mir aufgefallen, dass wenn man lange Christ ist, dieses Lebensgefühl der Freude, das, was der Levi hat, einem abhanden kommen kann. Und wenn du selber mal darüber nachdenkst, wie beschreibst du dein eigenes Lebensgefühl, wenn du an Jesus denkst? Ist da noch ein Funken von Freude darüber, dass er dich gefunden hat? Freust du dich darüber, dass du ihm nachfolgen darfst? Freust du dich über die Gemeinschaft mit den Jüngerinnen und Jüngern, wie der Levi das macht? Er sagt, ich gehöre dazu jetzt. Und freust du dich, wenn Jesus vermisste Menschen findet? Oder hat dich mehr das Lebensgefühl des Fastens ergriffen? Wenn du an Jesus denkst, ist es mehr Mühsal als Freude. Und Jesus zu folgen, mehr Arbeit und Disziplin, also mehr so ein bisschen wie Fasten, Härte gegen dich selbst. Und wie steht es um die Gemeinschaft mit den Jüngerinnen und Jüngern? Ist es eher frei von Freude? Und die Freude darüber, dass Jesus Menschen findet, welchen Stellenwert hat das in deinem Leben? Fühlst du da noch was, wenn du, kannst du dich mitfreuen, wenn Menschen von Gott gefunden werden? Also, was dominiert in deinem Leben? Mehr die Haltung des Fastens, der Pharisäer, oder diese Freude des Levi? Ich glaube, dass dieser Predigttext das nochmal in Erinnerung ruft, uns abzufragen, was ist meine Grundhaltung, meine Lebenshaltung? Was löst der Gedanke an Jesus in dir aus? Manchmal ist es ja wichtig, dass wir einfach wahrnehmen, dass wir etwas verloren haben auf dem vielleicht schon längeren Weg als Christen. Ist dir die Freude abhanden gekommen? Und was ist passiert? Wie ist es gekommen? War es schleichend oder ist es gespeist durch schlechte Erfahrungen? Das eine ist es wahrzunehmen, das andere ist, und was tun? Manchmal ist es ja wichtig, dass man das erstmal realisiert. Hups, da ist was passiert in meinem Leben. Aber ich glaube, wir können auch mit dieser Erkenntnis, wenn dir etwas abhandengekommen ist, zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich habe das festgestellt, mir ist die Lebensfreude abhandengekommen, die Freude ab dir. Ich bitte dich, dass du mir das zurückschenkst. Die Pharisäer sind die Gruppe, die eigentlich Ähnliches, das Gleiche wollten wie Jesus. Und das sind die Leute, die Jesus am wenigsten erreicht. Das ist irgendwie hart festzustellen. Viele, viele andere finden Jesus und kriegen diese Freude ab. Ich lade dich ein, wenn du das feststellst, dass dir die Freude abhandengekommen ist, Jesus darum zu bitten, dass er diese zurückschenkt. In der Kraft des Heiligen Geistes wird er das tun. Amen.